jetzt schauen wir mal kurz rein in diesem Video. Wie gesagt, wenn ihr dann den ganz sehen wollt oder andere Videos von diesem Reihe Bibelprojekt in eurem Suchmaschine eingeben und dann kommt ihr da raus.
Das Evangelium nach Matthäus. Es ist einer der ersten offiziellen Berichte über Jesus von Nazareth, sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung. Der Autor wird im Buch selbst nicht genannt, aber die früheste verlässliche Tradition schreibt das Buch dem Zolleinnehmer Matthäus zu. Er war einer der 12 Apostel, die Jesus berufen hatte. Er taucht sogar selbst im Buch auf. Die Apostel gaben ihre Augenzeugenberichte über Jesus etwa 30 bis 40 Jahre lang mündlich weiter, zusammen mit seinen Lehren, die sie auswendig kannten. Matthäus hat dann all das gesammelt und zu einem genialen Ganzen zusammengefügt. Dabei wollte er bestimmte Themen über Jesus betonen. In diesem Video geht es um die erste Hälfte des Buches. Matthäus wollte besonders betonen, dass Jesus die biblische Geschichte von Gott und Israel fortsetzt und erfüllt. Jesus ist der Messias aus dem Stamm Davids. Er ist ein Lehrer mit Autorität, wie Mose. Und vor allem ist er Gott mit uns, oder auf Hebräisch Immanuel. Matthäus hat sein Buch so aufgebaut, dass die Einleitung und die Zusammenfassung den Rahmen um die 5 Abschnitte in der Mitte bilden. Jeder dieser Abschnitte endet mit einer längeren Lehrpredigt von Jesus. Dieser Aufbau ist bewusst gewählt und echt genial. Schauen wir uns das jetzt mal näher an. Kapitel 1 bis 3 machen schon deutlich, dass die Geschichte von Jesus direkt mit der Geschichte des Alten Testaments verbunden ist. Matthäus beginnt mit dem Stammbaum von Jesus und macht klar, dass Jesus aus der messianischen Linie Davids stammt und ein Nachkomme Abrahams ist. Das bedeutet, dass er Gottes Segen zu allen Völkern bringen wird. Danach kommen wir zu der berühmten Geburtsgeschichte von Jesus. Dabei wird vor allem betont, wie all diese Ereignisse die Prophetien des Alten Testaments erfüllen. Zum Beispiel, dass fremde Völker kommen würden, um den Messias zu ehren, oder er in Bethlehem geboren werden würde. Aber noch mehr als das, Jesus wird durch den Heiligen Geist gezeugt. Er wird Immanuel genannt. All das zusammen zeigt, dass Jesus nicht nur ein Mensch ist. Er ist Gott mit uns. Gott wurde Mensch. In der Einleitung sieht man schon zwei Schlüsselthemen des Buches. Jesus ist ein Nachkomme von David und er ist Immanuel. Aber Matthäus zeigt auch, dass Jesus ein neuer Mose ist. Wie Mose kam Jesus aus Ägypten, ging durch das Wasser bei seiner Taufe und verbrachte 40 Tage in der Wüste. Anschließend geht er auf einen Berg, um seine Lehre zu verbreiten. Dadurch macht Matthäus klar, Jesus ist der größere Mose, der im Alten Testament angekündigt wurde und Israel aus der Sklaverei befreien wird. Er wird ihnen Gottes neue Gebote geben, sie von ihren Sünden retten und einen neuen Bund zwischen Gott und seinem Volk schließen. Diese Parallele zwischen Mose und Jesus erklärt auch, warum Matthäus das Zentrum des Buches so strukturiert hat, wie wir es vorfinden. Die 5 Teile stellen Jesus als Lehrer vor. Gleichzeitig stehen sie aber auch parallel für die 5 Bücher Mose. Jesus ist der neue Lehrer des Bundes, der die Geschichte der Tora vollenden wird. Im ersten Teil, in Kapitel 4 bis 7, betritt Jesus die Bildfläche und verkündigt, dass Gottes Königreich da ist. Das ist ein Schlüsselgedanke. Das Königreich Gottes dreht sich im Kern um Gottes Rettungsaktion für die ganze Welt, die durch König Jesus ausgeführt wird. Jesus ist gekommen, um gegen das Böse anzutreten, besonders gegen geistliche Mächte, Dämonen, Krankheiten und den Tod. Jesus ist gekommen, um Gottes Herrschaft über die ganze Welt wiederherzustellen. Dazu erschafft er eine neue Familie von Menschen, die ihm nachfolgen, seiner Lehre gehorchen und sich seiner Herrschaft unterstellen. Nachdem Jesus begonnen hatte, Menschen zu heilen und eine neue Gemeinschaft zu formen, nimmt er seine Nachfolger mit auf einen Berg bzw. einen Hügel und hält dort seine erste große Lehrpredigt, bekannt unter dem Namen Bergpredigt. Jesus beschreibt hier, wie Nachfolge und das Leben in Gottes Königreich konkret aussehen. Dieses Reich stellt vieles auf den Kopf. Keiner ist hier wichtiger als der andere. Ob jemand arm oder ein Niemand ist, ob er reich oder religiös ist, alle sind dazu eingeladen und aufgerufen, umzukehren und Buße zu tun, um Jesus zu folgen und zu seiner Familie zu gehören. Jesus sagt, dass er nicht gekommen ist, um die Gesetze der Tora oder das Alte Testament abzuschaffen. Er wird sie vielmehr durch sein Leben und seine Lehren erfüllen. Er ist gekommen, um die Herzen der Menschen zu verändern, damit sie Gott und ihren Nächsten inklusive ihrer Feinde bedingungslos lieben können. Nach dieser beeindruckenden Predigt.
Ja, soweit mal ein kurzer Einblick in dieses Video. Wie gesagt, ihr könnt daheim gern zu Ende schauen. Und es macht aber wunderbar nochmal deutlich, auch wenn wir ja glauben, dass der Heilige Geist die Autoren des Alten und Neuen Testaments inspiriert hat. Da hat er ihnen nicht Buchstaben für Buchstaben, Wort für Wort diktiert, sondern sie haben sich Gedanken gemacht. Und es kommt ja wunderbar raus, Matthäus hat sich Gedanken gemacht, wie baue ich mein Evangelium auf. Und der Heilige Geist wird natürlich auch in solchen Gedankengängen. Also nicht, dass jemand denkt, die Bibel wurde diktiert, sind sie auch nicht vom Himmel gefallen, wie der Koran, oder wie es die Muslime behaupten, vom Koran, sondern das ist Inspiration durch den Heiligen Geist, dass Matthäus sich überlegt hat, wie baue ich mein Evangelium auf. Und das kommt ja gerade am Anfang von diesem Video wunderbar raus. Heute also schließen wir diese Reihe ab, Bergpredigt-Reihe. Und im November werden wir dann ja die zweite große Rede von Jesus uns anschauen, nämlich die Endzeitreden, auch im Matthäus-Evangelium. Die Predigt heute ist so richtig schwäbisch. Schaffer, Schaffer, Häusle, Bauer. Jesus war ja Zimmermann und er hatte da vermutlich echte Ahnung von Häuslesbau. Da hat man ja nicht mit Beton gebaut damals oder mit Ziegelsteine, sondern da war Holz ein wesentliches Element, auch für den Hausbau. Und von daher war er wahrscheinlich ein echter galiläischer Häuslesbauer und uns von daher ganz nahe. Ne? Wir sind ja schwäbische Häuslesbauer und dann war uns Jesus wahrscheinlich innerlich ganz nahe. Am Ende seiner Predigt am See Genezareth macht er sich Gedanken, was wohl von dieser Rede übrig bleibt. Und ich frage mich das natürlich auch immer, und vielleicht auch manche andere, die hier vor mir stehen, was bleibt denn übrig von so einer Predigt? Bleibt was übrig oder bleibt nichts übrig? Häufig hören wir ja, und mir geht es ja genauso, wenn ich dann hier sitze, höre ich zu und höre ein Referat, höre eine Predigt. Und was ändert sich? Viel? Meistens nicht so viel, wenn ich ehrlich bin, und oft gar nichts. Konrad Lorenz, ein österreichischer Verhaltensforscher und Nobelpreisträger, der hat es mal so formuliert: gedacht ist nicht gesagt, gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht gewollt, gewollt ist nicht getan, getan ist nicht beibehalten. So hat er unser Hören und Umsetzen beschrieben, dass eben kein Automatismus da ist bei dem, was man sich denkt, setze ich das in mein Leben um. Oft denken wir ja, haben wir Sott. Aber bei dem Masott bleibt es dann. Wir sind Menschen, wir bleiben meistens irgendwo in dieser Kette hängen. Und Jesus wusste das ja vermutlich auch, weil er uns durch und durch kennt. Und von daher hat er am Ende der Bergpredigt ein ziemlich drastisches Beispiel genommen, um die Bedeutung dessen, dass wir seine Rede nicht nur hören und durchdenken, sondern ins Leben umsetzen, um das deutlich zu machen. Wir leben ja in einer Zeit, wo die Stürme immer extremer werden, Tornados selbst in Europa passieren, Hurricanes im Mittelmeer langsam auch üblich werden. Von daher ist uns das vielleicht gar nicht mehr so fremd, was Jesus da am Schluss sagt. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Jesus hält also seine zentrale Lehre und blickt danach zurück. Aber eigentlich blickt er nicht zurück, sondern er blickt nach vorne. Sein Motto lautet: vom Hören zum Handeln. Das könnte uns in dem ersten Satz schon mal auffallen, dass Jesus nicht sagt, wir sollen das glauben, was er sagt, sondern dass er sagt, wir sollen danach handeln. Wir sollen danach tun, das umsetzen. fordert uns also nicht auf, in diesem abschließenden Gleichnis uns und die, die das damals gehört haben, zum Glauben, sondern zum Umsetzen dessen, was er gesagt hat. Nicht diejenigen haben ein stabiles Fundament, die seine Rede glauben, sondern die seine Rede befolgen, umsetzen, tun. Nach dem Hören kommt das Handeln, vom Hören zur Umsetzung. Oder wie das dieser Konrad Lorenz formuliert hat, hören, verstehen, wollen, tun und beibehalten. Das darum am Anfang von diesem Gleichnis, das weist auf diese vorhergehenden Verse hin, auf die ganzen Verse der Bergpredigt und vor allem glaube ich aber auf den Vers 21, wo Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das ist eigentlich eine relativ heftige Aussage. Eigentlich müsste uns das tief beeindrucken, vielleicht sogar entsetzen. Die Menschen, die das damals gehört haben, von denen schreibt Matthäus, als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt. Luther übersetzt es mit entsetzten sich. Denn er lehrte sie nicht wie Schriftgelehrte, sondern mit Vollmacht. Sie haben sich entsetzt, vielleicht weil sie sich diese Rede von Jesus bildhaft vorgestellt haben, wie das denn wirklich im Leben aussieht, was er da sagt. Und vielleicht stellen wir uns das dann auch mal so bildhaft vor, was es dann bedeutet, wenn ein Berg durchgeweicht ist und die Hälfte von einem Haus abgleitet. Es ist ja so eine Sache mit dieser Bergpredigt. Schon die Einleitung, die Seligpreisungen, die machen eigentlich deutlich, die Bergpredigt kann man nicht leben. Oder wer sie versucht zu leben, der ist in den Augen der Welt, also der Gesellschaft um uns herum, verrückt, ein Narr, ein Idiot. Und im Lauf der Bergpredigt geht es dann in demselben Stil weiter. Und von daher bleibt für die meisten Menschen die Erkenntnis, die Bergpredigt ist nicht lebbar. Jesus aber nennt den Menschen, der nach der Bergpredigt lebt, einen weisen Menschen, der ein sicheres Fundament hat für sein Lebenshaus. Auch wenn es vielleicht nicht so sicher aussieht, aber dieses Haus steht auf dem Felsen. Mag für andere nicht so sicher aussehen, aber es steht auf dem Felsen. Was machen wir damit? Wie gehen wir mit der Bergpredigt um? Vielleicht würden wir Jesus sogar zustimmen und sagen, naja, es macht einen Sinn, nach der Bergpredigt zu leben, aber es überfordert uns. Das können wir nicht. Es ist zum einen richtig, wir können nicht nach der Bergpredigt leben. Es ist menschlich unmöglich. Es überfordert uns. Und darum haben schon sehr früh die geistlichen Väter der Christenheit die Bergpredigt als Beichtspiegel verstanden. Auch Martin Luther hat es so verstanden, dass wenn wir die Bergpredigt lesen, dass wir dann merken, das ist eigentlich das Ziel von Jesus mit unserem Leben, aber es ist unmöglich, dass wir dieses Ziel erreichen. Und darum musste Jesus sterben, um diese neue Jesusgerechtigkeit vor Gott für mich zu erlangen. Sterben auch für mich, der ich vielleicht ganz gut bürgerlich vor mich hinlebe, mir nichts zu Schulden kommen lasse, selten oder nie lüge, nie stehle und so weiter. Auch für mich musste Jesus sterben. Aber gleichzeitig wäre es natürlich eine billige Gnade, so wie es Bonhoeffer mal formuliert hat, wenn wir uns auf diesem Beichtspiegel ausruhen. Also nach dem Motto, naja, Jesus wird mir schon vergeben, ich brauche es gar nicht erst versuchen. Nee, wir sollen schon versuchen, der Bergpredigt so nahe wie möglich zu kommen. Weil wir sollen ja, oder ich denke, wir wollen auch ein stabiles Fundament für unser Lebenshaus haben. Wer lebt schon gern in einem Haus, das auf Sand gebaut ist, besonders wenn Stürme realistisch sind, oder in einem Tal, wenn ein Bach plötzlich anschwillt und zu einem reißenden Strom werden kann? Lebensstürme sind realistisch. Krankheiten, die uns erschüttern, sind realistisch. Wirtschaftliche Umstände, die uns herausfordern, sind realistisch. Auch Anfeindungen können kommen. Wir sollen nicht erwarten als Christen, dass wir von dem allem verschont bleiben. Vielleicht werden wir von manchem verschont, dann ist es Gnade Gottes, können wir dankbar sein, aber wir müssen damit rechnen, dass auch durch unser Leben Lebensstürme hindurchziehen. Und dann ist die Frage, worauf haben wir unser Lebenshaus gebaut? Auf ein gutes religiöses Gefühl? Auf das richtige Denken? Oder tatsächlich auf die Worte von Jesus? In diesem Gleichnis redet Jesus ja von einem Orkan, von einer oder vieler Situationen in unserem Leben, wo uns das Wasser mal bis zum Hals steht. Und der Fels steht für ihn, worauf in solcher Situation Verlass ist. Situationen, die manche von uns schon erlebt haben. Und da kann man sagen, Gott sei Dank, das Lebenshaus ist stabil geblieben. Andere verlassen in solchen Situationen den Glauben, weil sie ein falsches Gottesbild hatten, weil sie einen schönen Wetterglauben hatten, weil sie gedacht haben, Gott verhindert Krisen im Leben. Das macht er manchmal, aber nicht immer. Und ein schöner Wetterglaube, der trägt nicht, wenn die Stürme des Lebens kommen. Wenn zum Beispiel ich arbeitslos werde, wenn plötzlich die Firma in Konkurs geht, das Wasser mir bis zum Hals steht und der Lebensstil nicht mehr haltbar ist, den ich habe. Worauf ist dein Verlass? Oder bei einem Autounfall, die beste Freundin liegt im Krankenhaus, du machst dir Sorgen um sie, kannst keinen klaren Gedanken mehr fassen, das Wasser steht dir bis zum Hals, worauf ist nun Verlass? Oder eine Notlüge in der Firma, am nächsten Tag kommt es raus, die Notlüge stellt sich nicht als besonders tragfähig raus, der Chef stellt weitere Fragen, du wirst rot, verstrickst dich in Widersprüche, plötzlich steht das Wasser bis zum Hals. Worauf ist nun Verlass? Wie gehen wir mit Schwierigkeiten, Problemen, Krisen um? So wie jeder andere Mensch in unserer Gesellschaft auch. Oder wird es deutlich, ich habe mein Lebenshaus auf dem Felsen gebaut. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, man muss Gott in guten Zeiten suchen, weil man ihn in schlechten oft nicht findet. Jetzt kann man natürlich auch sagen, naja, ich warte mal das Chaos ab, Jesus wird mich schon rausretten, wird mir beistehen, wird mich aus der Lebenskrise heraushelfen. Die Hoffnung ist ja auch irgendwie berechtigt, aber ist es an dieser Stelle gemeint? Meint es Jesus hier an dieser Stelle tatsächlich? Jedes Gleichnis hat einen Vergleichspunkt, einen Punkt, was Jesus damit sagen will. Und was er hier mit diesem Gleichnis sagen will, ist ganz klar, wer danach handelt, wer diese meine Rede hört und tut, nicht nur glaubt, nicht nur verstandesmäßig zustimmt, sondern tut und danach handelt. Es geht also nicht darum abzuwarten und darauf zu hoffen, dass Jesus mir schon irgendwie helfen wird, wenn es mal schwierig wird in deinem Lebenshaus, sondern vorbeugend so zu leben, dass mein Lebenshaus erst gar nicht einstürzt. Weil dieser Fels dafür steht, dass das Lebenshaus eben nicht einstürzt. Dass da, wo ich das, was ich in der Bibel lese, was ich von der Bibel höre und umsetze in meinem Leben, dass dann mein Haus stabil ist. Schauen wir uns mal nochmal im zweiten Teil drei Aussagen der Bergpredigt an, die in den letzten Wochen kein Thema waren. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Irgendwie zieht sich das Thema Geld durch das, was Jesus sagt, immer wieder durch. Von daher ist es gut, ich sage es immer wieder, dass auch wir über Geld reden. Niemand kann so gut und fundiert über Geld reden wie Christen, weil Jesus so viel über Geld geredet hat wie über kein anderes Thema. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der griechische Gott Mammonas, der heißt, bedeutet so viel wie der Schatz, auf den eine Person vertraut. Und das passt ja wunderbar auch zu der Aussage mit den Schätze sammeln, dass Jesus in dem Zusammenhang sagt, wir sollen Schätze im Himmel sammeln. Was ist tatsächlich mein Schatz? nicht äußerlich, sondern innerlich. Wo hängt mein Herz tatsächlich dran? An meinem Geld, meinem Wohlstand, meinem Einkommen, meinem Haus, meinem Auto, meinen Sicherheiten. Jesus findet drastische Worte. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Entweder oder. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns diese Aussage von Jesus, wenn wir die immer wieder heranlassen an uns und uns fragen, wem diene ich wirklich? Warum? Weil wir in einer materialistischen Gesellschaft leben und das färbt auf uns ab, dem können wir gar nicht entgehen. Und darum brauchen wir diesen Spiegel immer wieder, den Jesus uns vorhält. Wem dienst du wirklich? Der höchste Gott in unserer Gesellschaft ist der Wohlstand. Das jährliche Wirtschaftswachstum ist der Gradmesser dieser Religiosität. Und wehe, es bleibt mal aus. Da gibt es noch diese wunderbare Verdrehung Nullwachstum. Habt ihr schon mal so überlegt, dass es eigentlich ein Quatsch ist? Nullwachstum, entweder gibt es Wachstum oder es gibt kein Wachstum. Aber das ist so der letzte Strohhalm, Nullwachstum. Und jetzt in diesem Jahr geht das Wachstum sogar zurück. Das Wirtschaftswachstum geht um 0,5% zurück. Große Panik in Deutschland, weil plötzlich dieser Gott Mammon nicht mehr gefüttert werden kann. Und dieser Gott Mammon, der ist sogar so stark, dass die kommunistische Einheitspartei in China zu einer kapitalistischen Einheitspartei geworden ist. Mao Zedong wird sich im Grab rumdrehen, wenn er das könnte, und hätte es sicher zu seinen Lebzeiten nie für möglich gehalten, dass das mit China mal passieren würde. Und es ist halt so, dass so eine materialistische Gesellschaft immer wieder auf uns abfärbt. Und darum brauchen wir diesen Jesus-Spiegel, den er uns vorhält. Und ich habe es ja bei der Predigt über die Almosen schon gesagt, der hilfreiche Rahmen, den wir in der Bibel finden, ist 10% seines Bruttoeinkommens abzugeben. Und da geht es jetzt nicht um die Gemeinde oder das Werk, wo ich das hingebe, sondern es geht letztendlich, es geht um unser Herz. Und ob sich unser Herz um das Geld krallt oder ob ich loslassen kann und das, was ich habe als Investment, so bezeichnet das Paulus mal, als Investment in das Reich Gottes investieren kann. Das zweite ist der Sorgengeist. Darum sage ich euch, sagt Jesus euch, macht euch keine Sorgen. Aber die Sorgen scheinen ja was Hartnäckiges zu sein, auch bei uns. Ne? Also wie viel Sorgen macht man sich? Man kann sich um alles Mögliche sorgen. Aber Jesus sagt, sorget euch nicht. Warum? Weil sich euer himmlischer Vater um euch sorgt. Im Kapitel 6 kommt so oft das Wort Vater vor. Ich habe es ja schon mehrmals gesagt, das muss uns richtig ins Auge fallen. Gott will unser Versorger sein. Der himmlische Vater will unser Versorger sein. Und es ist wunderbar, sich immer mal wieder darauf einzulassen, mal ganz bewusst das vorzunehmen, ich verlasse mich auf meinen himmlischen Vater als mein Versorger und mache mir keine Sorgen. Lieber Hände falten als Sorgen falten. Jesus sagt in diesem Zusammenhang, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Da, wo wir uns bemühen, Gottes Willen umzusetzen und sein letzter Wille ist, dass Menschen in sein Reich eingeladen werden. Denn wo wir uns damit identifizieren und uns bemühen, dass Menschen zu Jesus finden, da wird er dafür sorgen, dass alles, was wir brauchen, wir bekommen. Das ist seine Zusage und darauf kann man sein Lebenshaus bauen. Verurteilt niemand, richtet nicht. Fällt kein abschätziges Urteil über andere, damit auch ihr nicht vorschnell abgeurteilt werdet. Denn mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, werdet ihr auch gemessen werden. Und die Erwartungen, die ihr anderen gegenüber habt, werden auch an euch gestellt. Warum starrst du auf den winzigen Splitter im Auge deines Mitmenschen und nimmst gleichzeitig das dicke Brett nicht wahr, das dir der Blick auf die Wirklichkeit und auf dich selbst vollkommen verstellt? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, komm her, ich ziehe dir deinen Splitter aus dem Auge, wenn du gleichzeitig ein dickes Brett mit dir herumschleppst, das dir den Blick versperrt? Damit täuschst du dich selbst und versuchst, alle anderen zu täuschen. Deshalb schau erst einmal der ungeschminkten Wahrheit über dich selbst ins Auge, dann wirst du auch deinen Mitmenschen helfen können, seinen blinden Fleck zu überwinden. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Diese Worte von Jesus sprechen für sich. Das Ziel, was Jesus mit dieser Bergpredigt vorhat, verfolgt, ist, dass es vom Hören ins Leben kommt. Dass wir nicht nur Hörer und Durchdenker des Wortes Gottes sind, sondern Täter. Und es ist eine oft gebrauchte Ermahnung in der Bibel. Wir finden es im Jakobusbrief genauso. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Das ist doch eine wunderbare Verheißung. Handelnde zu werden in Sachen Wort Gottes. Es geht nicht darum, was ich alles weiß über Gott und über Jesus und über die Bibel, sondern es geht darum, was ich umsetze. Im christlichen Leben geht es nicht um Wissensanhäufung. Es geht nicht darum, dass unser Kopf immer größer wird und unsere Füße immer kleiner, sondern dass wir das, was wir gehört haben, umsetzen, dass wir in Bewegung kommen, dass wir mit unseren Füßen, mit unserem Leben das umsetzen. Oft geschieht es ja, dass man eine Predigt hört und dann denkt oder sagt, na, das war jetzt auch nichts Neues. Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist, lebe ich das, was ich höre oder was ich lese in der Bibel? Es ist nicht das, was ich höre, das Entscheidende, sondern ob ich es umsetze. Paulus schreibt mal, dass Wissensanhäufung sogar schädlich ist. Warum? Bloßes Wissen macht überheblich. Luther sagt, bläht auf. Was passiert bei Blähungen? Ich muss furzen. Ne? Luther hat ja das in anderem Zusammenhang auch mal erwähnt, mit Furzen und Essen und so. Aber es geht dann kein angenehmer Duft von mir aus. Blähungen bewirken bestimmte Winde und es ist kein Wohlgeruch. Und manche Christen, die ein bisschen aufgebläht sind, die sind auch kein Wohlgeruch. Die sind eher peinlich. Aber wir sollen ja ein Wohlgeruch sein, schreibt Paulus. Wir sollen ein Wohlgeruch sein zur Ehre Gottes. Wir sollen keine Blähungen verbreiten, die uns nicht aufblähen mit dem, was wir wissen, sondern ein Wohlgeruch sein. Und ein Wohlgeruch wird man, wenn man demütig bleibt und erkennt, okay, das sind die Gedanken Jesu und wie wenig davon setze ich in meinem Leben um. Und wenn ich die Bergpredigt lese, mit dem offenen Herzen lese, dann merke ich, glaube ich, schon ziemlich schnell, wie oft ich scheitere und es einfach nicht lebe, was ich da lese. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das Ziel der Nachfolge ist, dass ich nach den Maßstäben und Vorstellungen von Jesus lebe und dann einen sicheren Stand in meinem Leben habe. Ich lade euch ein, in einer kurzen Stille nochmal über die wesentlichen Dinge jetzt der letzten Wochen der Bergpredigt nachzudenken in dieser Predigtreihe. Von heute und von den letzten Wochen. verbunden mit der Frage, was will ich umsetzen? Wie komme ich vom Hören zum Handeln? Eine kurze Stille und ich würde dann mit einem Gebet beenden. Jesus, und wenn ich in der Bergpredigt lese, dann sehe ich immer wieder, wie wenig ich davon umsetzen kann, aus mir heraus schon gar nicht, und selbst mit deiner Hilfe ich oft scheitere. Und ich danke dir aber für deine Gnade, dass wenn wir mit ehrlichem Herzen unser Scheitern bekennen, dass du dann gnädig bist. Bewahre mich und uns davor, dass wir nur Wissen anhäufen und unser Wissen vielleicht noch stolz sind und mit uns aufblähen, sondern dass wir ganz im Gegenteil demütig sind vor dir, weil wir erkennen, was wir zwar alles wissen, aber wie wenig wir davon im Leben umsetzen. Und dass wir durch diese Demut ein Wohlgeruch werden, auch für andere Menschen, auch für Menschen, die dich nicht kennen. Und dass, wenn wir eines Tages vor dir stehen, dass du dann nicht sagen musst, ich kenne dich nicht, so wie wir es auch in der Bergpredigt lesen, sondern dass wir mit Freuden aufgenommen werden in dein Vaterhaus. Weil wir das, was dein Wille ist,